Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Albrecht von Lucke, Jurist und Politikwissenschaftler, Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Schönen guten Tag, herzlich willkommen im Studio.
Guten Tag, Herr Frenzel, freue mich sehr.
Einen schönen guten Tag an Sie, meine Damen und Herren. Eine Stunde Radio, 30 Minuten Podcast zu den Themen des Tages. Wenn Sie Albrecht von Lucke kennen, aus unserem Programm oder von seinen Fernsehauftritten in Talkshows, dann wissen Sie, an Leidenschaft und Energie wird es nicht mangeln. Ich frage mal aber vorsichtshalber, lieber Albrecht von Lucke, sind Sie vielleicht schon nah an der Wutrede, wenn wir heute über Corona sprechen?
Nee, das glaube ich, bin ich in der Tat nicht. Aber ich gebe zu, eher die Entgeisterung, auch die Frustration, fast schon der Fatalismus. Manchmal über die große Frage erleben wir zunehmend und nicht nur eine Partei, sondern eine Politik, eine Regierung am Punkt des Scheiterns. Und wie sehr müssen wir zukünftig wirklich ein Politikversagen, und darüber sprechen wir ja wohl zum Teil auch gleich, wie weit müssen wir das erklären, obwohl es eigentlich nicht mehr verständlich ist? Das wird man zum gegenwärtigen Zeitpunkt angesichts dieser Corona-Lage, die vorhersehbar sagen ist, sagen müssen. Und das ist weniger Wut, als ich hochgreifend sagen würde, fast schon ein Stück weit Verzweiflung. Oder die Frage, was passiert hier eigentlich?
Verzweiflung. Die Verzweiflungsrede von Albrecht von Lucke war das hier zum Einstieg. Ich frage natürlich vor dem Hintergrund, dass Lothar Wieler, der RKI-Chef, ja jetzt offenbar eben auch die Geduld verloren hat. Die Prognosen sind super düster, sie sind richtig düster, hat er gesagt und wird eben heute vielfach zitiert mit den Worten Wutrede. Ja, reagiert die Politik angemessen? Ich verrate schon mal, ich habe ein nicht ganz so düsteres Bild, aber das werden wir diskutieren hier heute. Wenn ich die Nachrichtenlage aufrufe, ist auch eher Novemberstimmung, Corona-Warnstimmung. Heute wieder eine Rekordinzidenz. Aber es ist auch das heute, ein politischer Großkampftag, um jetzt die nötigen Entscheidungen zu treffen, die nötig sind. Heute nach langer Zeit mal wieder eine Ministerpräsidentenkonferenz. Heute beschließt der Bundestag das Paket der künftigen Ampelkoalition, um die vierte Welle zu brechen. Das soll ja nach Wunsch von SPD, Grünen und FDP, vor allem der FDP, gelingen, ohne die epidemische Lage nationaler Tragweite, also den Corona-Ausnahmezustand, zu verlängern. Was auf Kritik stößt, nicht nur, aber auch bei der Union. Wir hören Thorsten Frey, den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Union, heute Vormittag im Bundestag.
Jemand hat vorher mal eine Wand und eine berühmte Bundeskanzlerin zitiert. Wenn Sie die sehen oder wenn Sie sehen, dass Sie in eine falsche Richtung gelaufen sind, dann drehen Sie doch bitte um, anstatt dass Sie weiterlaufen in die verkehrte Richtung oder sich an der Wand eine blutige Nase holen.
Also die harsche Kritik von der Union an der Ampel. Frage an meinen heutigen Gast, den Politologen Albrecht von Lucke. Ist die berechtigt?
Ich befürchte leider sehr. Und zwar leider deshalb, weil es schon, und das macht es so dramatisch, die erste große Niederlage für eine Ampelkoalition, und das muss man sich als die eigentliche Ironie der Geschichte nochmal bewusst machen, die ja noch gar nicht in Amt und Würden ist. Wir haben eine ganz absurde Situation. Wir sind in einer Zwischenphase. Die alte Regierung, Angela Merkel, übrigens auch ihr Gesundheitsminister Jens Spahn, wir werden ja noch über ihn zu sprechen haben, der die Lage mit am falschesten eingeschätzt hat. Sie sind eigentlich noch an der Täte, also an der Regierung, aber faktisch hat die Ampel diese Corona-Lage übernommen. Und zwar aus einem entscheidenden Grund. Jens Spahn, das war gewissermaßen der Fallensteller, hat vor einem Monat mit großem Aplomb ja selber gesagt, wir müssen und können die endemische epidemische Lage von nationaler Tragweite beenden. Daraufhin sind die Ampelkoalitionäre jubilierend eingestiegen, weil das ja vor allem immer das Ziel der FDP war, zu sagen, wir gehen zurück in die klassischen Verhandlungspositionen. Mittlerweile, und sicherlich schon damals hätten es viele Politiker wissen können, ja müssen, aber mittlerweile wissen wir es ganz eklatant, dass die Lage, und Herr Wieler, Sie haben die Wutrede angesprochen, hat es uns ja nochmal ins Stammbuch geschrieben, die Lage ist so gefährlich, wie sie es in den letzten zwei Jahren wahrscheinlich nie gewesen ist. Und vor dem Hintergrund, da kommt das Zitat her, und dann wird das Wort von Herrn Frey ganz ironisch, war es nämlich Katrin Göring-Eckardt. Sie ist aufgetreten, ich habe die Debatte natürlich auch mit Spannung gesehen, sie trat auf und sprach an die neben ihr sitzende Bundeskanzlerin gerichtet. Eine große Kanzlerin hat einmal gesagt, vermeiden Sie es, mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen, am Ende siegt immer die Wand. Frau Merkel nickte beflissen und meine ich meine leider völlig zu Recht, denn diejenigen, die gegen die Wand zu laufen drohen, sind leider die Ampelkoalitionäre.
Vielleicht träumt da immer noch der ein oder andere eher von Schwarz-Grün in dieser Konstellation, aber Herr von Lucke, wenn ich mir die politische Situation anschaue, ja, ich habe ja den Eindruck, diese epidemische Lage nationaler Tragweite wird im Moment auch überhöht, denn im Moment haben wir sie ja noch und sehen trotzdem nicht genug Maßnahmen, gleichzeitig, die möglich wären, sofort, ohne Parlament Parlamentszustimmung. Gleichzeitig sehen wir aber jetzt bei der Ampel, die eben heute ihr Gesetzespaket vorlegt mit der Novelle des Infektionsschutzgesetzes, dass alle Instrumente, die man braucht, die man brauchen könnte, dort aufgeführt werden. Der entscheidende Unterschied ist aber, es ist parlamentarisiert. Man hat es zurückgeholt in die Parlamente. Dort wird es diskutiert, dort kann man weiter verschärfen, man kann lockern, je nachdem, wie die politischen Mehrheiten in diesem Lande sind. Ist das nicht an sich einmal schon ein Gewinn?
Das ist sehr gutmeinend, was Sie gerade sagen. Und es ist vor allem deshalb sehr gutmeinend, weil Sie von allen Instrumenten sprechen, die gerade zum Teil natürlich zurückgenommen werden. Wenn wir eine epidemische, beispielsweise die Möglichkeiten von Lockdowns, beispielsweise die Möglichkeiten von Schließung von Schulen, beispielsweise all die harten Maßnahmen, die tatsächlich, und da ist es ganz interessant, die ja nicht ganz ohne Grund auch übrigens da eine bundeseinheitliche Regelung erfahren haben. Weil natürlich der zweite kardinale Punkt ist, dass die epidemische Lage nationaler Tragweite auch dem Umstand Rechnung tragen sollte, dass man es national regelt, dass man in der Lage ist, Maßnahmen, derer man sich jetzt, und das ist
alles,
ich will das sagen,
drin,
das ist der
national.
Nein, aber ich sag doch gerade, ja, aber es machen jetzt die Ministerpräsidenten, also die Länder machen es wieder. Und es sind ersichtlich einige Maßnahmen, die gravierender Art sind, beispielsweise auch das Verbot von Demonstrationen. Mhm. So, man kann das alles für Petitessen halten. Wenn ich aber doch zur Kenntnis nehmen muss, dass bereits jetzt zu einem Zeitpunkt, der weit dramatischer ist als der im letzten Jahr, wo offensichtlich übrigens auch die Grünen, gelinde gesagt, nichts dagegen hatten, dass die epidemische Lage nationaler Tragweite verlängert wurde. Sie standen nämlich all die Zeit streu und stramm an der Seite der Union, wie übrigens der SPD. Sie hatten alle ironisch, dass heute ein Vizekanzler namens Olaf Scholz, der kein Wort gesagt hat, nach seiner oben oder sehr schwachen Rede vor einer Woche, der saß noch als Vizekanzler in der Regierung. Das zeigt die ganze Paradoxie.
Ja.
Er wird aber quasi vertreten von einer neuen Konstellation, die das zurücknimmt, was sie sowohl als SPD wie als Grüne noch im letzten Jahr bei einer leichteren Lage veranlasst sah, sich sah zu zustimmen. Das heißt, und das ist, will ich nur sagen, das ist das eigentliche Problem. Man kann es einer Bevölkerung, meine ich, schlechterdings nicht so wahnsinnig gut erklären. Wenn man zu einem Zeitpunkt, wo die Corona-Krise dramatisch an Fahrt aufnimmt, Maßnahmen, die wir alle gerne verhindern wollen, bei denen aber keiner sagen kann, ob sie nicht eines Tages wieder erforderlich ist, indem man sie vom Tisch nimmt
wenn ich
und sie schwächere Maßnahmen, das ist völlig
unnachvollziehbar. Wenn ich da einhaken darf, lieber Albert, eines Tages. Wir haben jetzt, um auch mal die positiven Maßnahmen, die da drin sind, oder was heißt die Maßnahmen, die drin sind, zu benennen. Wir haben 3G am Arbeitsplatz, 3G im öffentlichen Nahverkehr. Es gibt weiterhin die Möglichkeit, Abstandsgebote zu erlassen, dergleichen mehr. Wenn eine Mehrheit im Parlament zu dem Ergebnis kommt, wir brauchen auch wieder Schulschließung, könnte man auch das parlamentarisch beschließen. Und ich möchte jetzt auch noch mal daran erinnern, wir haben in diesem Jahr von verschiedenen Politikerinnen und Politikern gehört und ich glaube, es wurde auch von einer großen Mehrheit positiv aufgenommen. Es darf nie wieder Schulschließung geben. Sich davon zu verabschieden, finde ich, erfordert eine parlamentarische Debatte. Wenn wir an den Punkt kommen, ich will das gar nicht ausschließen, kann man diese Debatte führen und das dann verändern. Nur den Politikmodus zu ändern, nicht zu sagen, wir haben intransparente Runden, die vielleicht bestenfalls dank der Bild-Zeitung der Durchstechereien aus der Ministerpräsidentenkonferenz, Transparenz ist aber vom Entscheidungsverfahren her nicht, die Entscheidung treffen, sondern Parlamente, die das tun. Nach 20 Monaten muss man einen Ausnahmezustand auch mal beenden, sonst ist es kein Ausnahmezustand mehr, sondern der neue Regelzustand.
Das machen wir doch gerade. Das ist doch die Ironie. Wir diskutieren doch. Das ist doch genau der parlamentarische Vorgang, der Ihnen in dem Punkt ganz formal völlig recht gibt. Eine ganz andere Frage ist, was dabei entschlossen wird und beschlossen wird. So, und deswegen ist es so rührend, ja, das finde ich auch sehr gut, zum Anfang dieser neuen Koalition, die natürlich, und das muss man trotzdem noch betonen, überhaupt noch nicht in Amt und Würden ist. Wir diskutieren leider über diese Situation nur deshalb, aus einem entscheidenden Grund, weil am 25. November nämlich die Notlage ausläuft. Das ist der Entscheid. Man hätte sich auch fragen können, machen wir eine Übergangsregelung für 1-2 Wochen, dann hätte man wenigstens eine normale Regierung. Hier verhandelt eine Regierung, das müssen wir uns bewusst machen, die noch nicht mal einen Koalitionsvertrag verabschiedet hat. Bei der ich auch ersichtlicherweise große Fragen habe, gerade seitens der Grünen, ob sie, jedenfalls vor wenigen Tagen war es noch zu hören, gar nicht so bereit sind, überhaupt unter den Voraussetzungen. Sie werden es tun, weil es aus ihrer Sicht keine Alternative gibt. Sie wollen übrigens auch regieren. Aber ich will damit sagen, allein das ist schon absurd. Und jetzt kommt's. Ja, es ist richtig, dass diskutiert wird. Gar keine Frage. Die große Frage wird bloß sein, was ist zu verabschieden? Und da kommt es doch zum Schwur. Es kann durchaus zum Beispiel auch sein, es kommt ja im Endeffekt auf den Bundesrat an. Es wird heute beschlossen werden, die Neuen haben eine neue Mehrheit, dann werden sie ihre Maßnahmen verabschieden. Es wird in der Ministerpräsidentenkonferenz aller Voraussicht nach kontrovers besprochen werden. Da werden verschiedene Punkte aufgerufen werden. Dann kommt es danach zum Bundesrat. Und jetzt wird es hochspannend. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder der Bundesrat blockiert rigide, oder die CDU-CSU sagt, kann man sich durchaus vorstellen, aus Einsicht in die Situation, wir brauchen einen Regelungszustand, aber wir machen dringend darauf aufmerksam. Es kann der Zustand eintreten, wir wollen es jetzt schon tun, dass wir eines Tages tatsächlich wieder Lockdowns in Schulen verhängen müssen. Es ist doch naiv zu sagen, nur, wie heißt es so schön, die Regierung hat gesagt, es darf keine Schulschließung geben. Mhm. Mit dem Virus fatalerweise kann man zu manchen Situationen nicht verhandeln. Ich höre nur in meiner Umgebung, kann ich Ihnen nur sagen, direkte Meldung, es grassiert unter Schülerinnen und Schülern, die alle reihenweise nach Hause geschickt werden, das Virus. Ich bin mal sehr gespannt, ob diese Hoffnung, die wir alle haben, Lockdown betrifft es genauso, Demonstrationsverbote, ja, ist ja rührend, wenn eines Tages die ganzen, die man jetzt übrigens wieder zur Impfung veranlassen will, alle auf die Straßen gehen und die Frage ist, werden sie sich infizieren? Das sind Maßnahmen. Und deswegen finde ich es so dramatisch.
Aber kommen wir raus aus der Dauerschleife? Also ich meine, wir haben die vierte Welle. Können wir mit demselben Instrumentenkasten, den wir bei den ersten drei Wellen hatten, auf die fünfte, auf die sechste, auf die siebte Welle reagieren? Oder muss man politisch anfangen zu überlegen, diesen starken Gedanken, den es ja immer wieder gab, in weniger dramatischen Situationen, wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben. Vielleicht bin ich jetzt zu positiv in der Interpretation, aber ich würde diesen Ampelweg als Versuch interpretieren, zu sagen, wir müssen auch eine politische Normalität hinkriegen, in der wir aus dieser Ausnahmelogik rauskommen.
Das ist der Versuch, eine politische Normalität herzustellen angesichts eines Ausnahmezustandes in naturwissenschaftlicher Hinsicht. Und vor allem ist es nicht der Versuch, vor allem politischer Hinsicht. Es ist ein Versuch, ein Gesichtsverlust einer völligen Fehleinschätzung, das ist auch, worüber wir noch mal reden müssen. Wie konnte das passieren? Ein Gesichtsverlust, den man vor einem Monat erlebt hat, beziehungsweise man hat sich in eine Maßnahme verliebt. Man hat gesagt, wir holen alles zurück und ist jetzt nicht bereit. Und das macht ja die Wand aus. Das ist der Punkt der Wand. Wer rennt gegen die Wand? Ist es die Fraktion, nämlich die Ampel, die jetzt auch nicht mehr zurück kann? Ich kann das wohl verstehen. Wer will denn mit einer so krachenden Niederlage eingestehen? Ja, wir haben uns vor einem Monat verschätzt. Aber gucken Sie sich doch mal an, alleine, was die FDP mittlerweile konzidiert hat. Herr Kubicki hat vor einem Monat noch den Freedom Day ausrufen wollen. Ja? Und die Tatsache, dass man nicht mal bereit war, überhaupt vor wenigen Tagen haben wir es gehört, überhaupt auch nur über Impfpflichten im kleinen Bereich, also bei Pflegekräften, um nur zu diskutieren. Alles kassiert. Das heißt doch nur, wir haben eine neue Lage, die dramatischer sich darstellt, über die alle nicht gesprochen haben. Am allerwenigsten Herr Spahn, der Hauptverantwortliche ist. Er ist der qua Amt berufen. Aber es geht jetzt nur noch darum, seitens der Ampel im Kern den Gesichtsverlust zu verlieren. Da ist es nicht eine Frage der Reparlamentarisierung. Das wäre reichlich naiv. Nein, es geht um die Frage, wie startet diese Ampel? Und ich sage Ihnen ja ganz, das macht meine Verzweiflung aus. Ich hätte mir für die Ampel einen viel besseren Weg gewünscht. Aber wenn man so startet und leider auch damit nur einen Vorschein, das befürchte ich, erlebt dessen, was in klimapolitischer Hinsicht noch auf uns zugekommen droht, weil das eine viel größere Problematik ist, dann sage ich, da muss die Ampel sich schon fragen, ja, ist es wirklich vernünftig? Ziehen wir das jetzt durch? Ich bin auch sehr gespannt, wie sie es eben mit der CDU, CSU hinkriegen. Mhm. Oder gesteht man nicht vielleicht doch ein, ja, die Lage erfordert ist, wir sehen das ein, wie so schön Olaf Scholz sagte, wir haken uns unter. Dieser Spruch, weil Sie sprechen von Parlamentarismus, was die CDU, CSU zum gegenwärtigen Zeitpunkt macht, ist doch völlig normal. Das ist Parlamentarismus. Sie sagt, wir haben eine bessere Maßnahme, wir halten jetzt als Opposition dagegen. Das kann man erstmal nur verteidigen. Und insofern ist die Hilflosigkeit zu sagen, wir müssen uns alle unterhaken, ist ein Stück weit dem Umstand geschuldet. Man hat sich verrannt und es droht die Wand.
Zu Gast heute bei mir Albrecht von Lucke von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Wir sprechen über die Corona-Situation, haben auch eben gerade die Minuten heiß weiter diskutiert hier und auch in diesen Sekunden kam die Nachricht rein, dass der Bundestag das novellierte Bundesinfektionsschutzgesetz beschlossen hat, also den Ampelweg gegen die vierte Welle, von der Albrecht von Lucke ja nicht so sehr überzeugt ist, dass es funktionieren kann. Lothar Wieler, den möchte ich jetzt an dieser Stelle einbringen in die Debatte. Der Chef des Robert-Koch-Institutes hat am Abend gesprochen bei einer Online-Veranstaltung in Sachsen. Und dieser kleine Auszug, den wir für Sie haben, der macht schnell klar, warum seither von Wielers Wutrede gesprochen wird.
Sie sehen, die Prognosen sind super düster. Die sind richtig düster. Wir halten die im Laufe von 10 Tagen für ziemlich belastbar. Die gehen alle steil nach oben. Also wir laufen momentan in eine ernste Notlage. Wir werden wirklich ein sehr schlimmes Weihnachtsfest haben, wenn wir jetzt nicht gegensteuern. Das ist eine klare Sprache, aber ich kann nach 21 Monaten es auch schlichtweg nicht mehr ertragen, dass es nicht vielleicht erkannt wird, was ich unter anderem sage, wie auch viele andere Kolleginnen und Kollegen.
Die super düstere Aussicht des RKI-Chefs. Albrecht von Lucke, jetzt komme ich mal zu dem großen Wir. Wir haben über die Politik gesprochen, aber müssen wir dann vielleicht einfach auch nochmal die Frage stellen, inwieweit wir alle die Augen verschlossen haben oder nicht genug gewarnt wurden?
Naja, wir sollten vielleicht schon beim Wir ein Stück weit mit unterteilen. Also ich bin sofort dabei zu sagen, wir sind Teil, ich sag's mal sogar so, gerade wir als Journalisten sind auch Teil eines politischen, nennen wir es mal sogar politisch-journalistischen Komplexes. Und wir haben, das wird man feststellen können, während des gesamten Wahlkampfes bis zum 26. September, also Bis vor knapp 2 Monaten haben wir in dieser Sommerzeit, das müssen wir uns alle eingestehen, beileibe nicht in dem Maße über Corona gesprochen, wie es erforderlich gewesen wäre. Also auch der Journalismus hat sich weit mehr an einzelnen Fragen, wie lachte Herr Laschet in der Ahrweiler-Krise, also an der A und so weiter, aufgehalten. Die Frage der Personalisierung spielte die zentrale Rolle. Es ging um die Frage, wer ist in der Lage, dieses Land zu regieren. Das heißt, wir haben, das würde ich uns allen ins Stammbuch schreiben, wir haben ein Stück weit die Corona-Krise im Sommer aus den Augen gelassen. Aber das ändert natürlich nichts daran und das ist schon ein kardinaler Punkt und da kann ich sogar eben die Wut von Herrn Wieder ausgesprochen verstehen. Die Wut geht im Kern natürlich an die Politik. Und da muss man sagen, in zweierlei Richtung. Zunächst einmal, und das ist wichtig an diesem Tage festzuhalten, weil wir so diese verrückte Verkehrung haben. Es war die jetzt nur noch kommissarische Regierung. Nämlich die Regierung Merkel, Scholz, Spahn, nennen wir es mal so. Vizekanzler ist durchaus auch nicht ganz unbeteiligt, denn er hätte ja in Kenntnis dieses Sachstandes auch, er war immerhin der Spitzenkandidat, er hätte in der Flut und in der ganzen Wahlkampfsituation hätte er weit mehr über die Corona-Krise sprechen können. Keiner hat es getan, weil man offensichtlich, jetzt kommen nicht zwei Dinge zusammen, nicht so eins voraussah. Das sah übrigens auch die Wissenschaft meiner Meinung nach in Teilen voraus. Die Booster-Notwendigkeit war ob der fehlenden Erfahrung gar nicht in dem Maße klar. Wir haben alle unterschätzt, dass dieser Wirkstoff auch in größerem und schnellerem Maße seine Wirksamkeit verlieren würde und verloren hat.
Hätte man natürlich in Israel beispielsweise schon beobachten können.
Absolut. Es gab die Entwicklung, sie waren alle eigentlich sichtbar. Und trotzdem ist es natürlich originäre Verpflichtung, auch zuallererst der Regierung Merkel. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Die Maßnahmen, nur mal als konkretes Beispiel, in diesem Sommer zu treffen, um vor allem auch diesen jetzt Wahnsinnsbegriff, den ich für hochgefährlich halte, es ist keine Tyrannei der Ungeimpften, die wir gegenwärtig erleben. Es ist eine, sagen wir es mal ganz sachlich, eine verheerend erzeugte Zahl von viel zu hohen Ungeimpften, die nicht im Sommer und im Angang verhindert wurden. Wir haben Zahlen ab Juni, wo, glaube ich, nur noch 3-4 Millionen überhaupt erreicht wurden, die geimpft wurden. Ich habe mich gefragt, weil es geht natürlich bei der Politik immer auch um Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen. Hätte man im Sommer mit großem Aplomb ausgelobt, jeder, der sich bisher noch nicht geimpft hat, kriegt von uns für die erste Impfung 50, für die zweite 100 Euro. Also meinetwegen 150, egal, was auch immer. Ich möchte wetten, dass von den jetzt wohl noch immer 15 Millionen Ungeimpften, wahrscheinlich die Hälfte, die aus reiner Nachlässigkeit, die ja nicht als überzeugte Querdenker und Impfverweigerer unterwegs sind, die aus reiner Nachlässigkeit nicht geimpft sind, dass sie bereitwillig gekommen wären, um diese 50 Euro abzuholen. Die ganzen Kampagnen, die man uns angekündigt hat, um die Impfbereitschaft zu erhöhen, sind doch alle Petitessen gewesen. Es gab nichts,
Sie haben stattgefunden.
Ja. Naja, aber ich will nur mal sagen, nein, wir reden das viel zu schnell weg. Ich will das mal deutlich sagen. Wir haben das übrigens bei anderen Beispielen auch. Wir haben das, ich will eine ganz große Parallele schlagen, bei der Frage der Bereitschaft zur Sterbe, also per Pass, wie heißt das Ding nochmal hier, Organspendeausweis. Ich habe mich immer gefragt, wenn wir darüber über eine Verpflichtung beziehungsweise über die nicht freiwillige Entäußerung sprechen, dann muss man davor immer fragen, hat der Staat genug gemacht, damit er frei auf freiwilligen Wege auch Organe bekommt. Warum laufen beispielsweise in der Impffrage, um die Parallele herzustellen oder auch in der Organspende, warum laufen nicht abends in den öffentlich-rechtlichen Sendern zu den richtigen Zeiten, meinetwegen um 12 große Ansagen, also 8 Uhr oder 8 Uhr in den Tagesschau, warum sind nicht im Sommer Tag für Tag die Mitteilung gelaufen, kommen Sie an die Schwimmbäder, dort stehen Wagen, die zahlen Ihnen 50 Euro, die Leute wären reihenweise gekommen. Ja. Und das ist ein Problem, ich will es nur zum Ende bringen, das ist ein kardinales Versagen der Politik und übrigens aller Parteien, weil in allen, abgesehen übrigens von der AfD, die war nie beteiligt, die hat es geleugnet, das macht es nicht besser, aber alle Parteien, ohne Ausnahme, sind entweder an Landes- oder Bundesregierung verteidigt. Also es ist ein kollektives Politikversagen und das hat die Politik sehenden Auges
Aber es war natürlich auch ein Entgegenkommen gegenüber einem Gefühl, das ich auch mitgetragen habe. Sie haben vorhin Kubicki erwähnt mit dem Freedom Day. Ich muss ja gestehen, ich habe es auch, glaube ich, im Radio getan, insofern ist es amtlich, dass ich das auch befürwortet habe, auch als gesellschaftlichen Befreiungsakt, dass man auch diese Entscheidung treffen muss und damals, glaube ich, auch treffen konnte bei diesen niedrigen Zahlen und der Erwartung, dass die Impfung wirklich so stark die Lösung sein würde.
Ja, man hat es aber gar nicht betrieben.
Dass man dann gesellschaftlich auch sagt, wir müssen raus aus diesem Modus.
Ja, aber wenn wir die Impfung...
Eine Gesellschaft, die zu lange in einem Angstzustand lebt, nimmt auch irgendwann Schaden jenseits von den Virusgefahren.
Es geht doch gar nicht um Angst, aber Sie haben doch gerade den kardinalen Widerspruch erwähnt. Ich will ja gerne aus dem Freedom Day raus, wenn ich die Impfung hochkriege. Das ist doch der eigentliche Witz. Wir haben die Impfung doch nicht hochgekriegt. Wir scheitern doch nur an den Impfungen. Es ist doch der Kardinalfehler, das ist doch so. Wir haben die Impfung nicht. Klar. Und wenn die Impfung nicht zustande kommt, die brauchen wir nicht per
Impfung Angst. Plus also, Booster, deutlich, ne? Also das Gesamtpaket mittlerweile.
Das Booster ist ja genau dasselbe. Die Leute, das machen ja sogar die vernünftigen Leute. Die Älteren sind ja gar nicht das Hauptproblem. Die werden es jetzt auch wieder, weil sie meinen, nach 2 Impfungen sind sie hinreichend sicher. Deswegen muss man da auch viel mehr informieren. Nein, wir müssen auch auch, weil Sie mich das fragen, jetzt werde ich ja selber zum Wutredner, das glaube ich ist auch berechtigt.
Ich habe es geahnt.
Wo ist der, wo ist der Bundespräsident beispielsweise gewesen?
Der Bundespräsident hat am Anfang der Woche
rede doch nicht von Herr Prenzl, also Sie sind da, ich sage mal ganz ehrlich, jetzt, wir streiten uns ja selten so engagiert, das ist gut, weil so, also, aber... Sie sind da viel zu gut meint, auch wenn es vielleicht Ihrer eigenen Meinung entsprach. Herr Kubicki nochmal als Beispiel, der noch vor wenigen Tagen geleugnet hat, dass überhaupt eine Gefährdung besteht, dass man keine Pflicht, nichts dergleichen. Herr Kubicki ist mit der FDP haarscharf an der Seite der AfD gesegelt, mit einer klugen Oppositionsposition. Böse, 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 dass wir aus dem Parlament die Debatte abgezogen haben. Das ändert nichts daran, das will ich durchaus konzidieren, dass die Hauptverantwortlichen, die wirklich im Bund Regierenden gewesen sind, die hätten darauf hinwirken müssen, dass in einem irren Maße die Impfungen vonstatten gehen. Wenn die Impfungen nicht vonstatten gehen, und das wird sich Herr Kubicki fragen müssen, dann werden wir den Freedom Day offensichtlich nicht ausrufen können.
So, ich bin übrigens an dieser Stelle mittlerweile auch an dem Punkt, dass ich für eine Impfpflicht bin, damit wir aus dieser Nummer rauskommen. Also nicht, dass Sie mich falsch verstehen, dass ich hier nur das radikale Team Freiheit vertreten möchte. Aber was ich
in dieser... Sie gehen über große Fragen hinweg. Sie hauen mal so gerade mal eine Impfpflicht raus. Großartig, tolle Sache. Halte ich für grundverkehrt, um es mal klar zu sagen. Ja, Sie können doch nicht... Genau das Beispiel. Jetzt drehen Sie den Spieß um. Als Kubicki, Freedom Day Totalversager, sagen Sie, jetzt aber ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt hauen wir den Leuten, die wir die ganze Zeit nicht, und das ist die Rechtsfrage, die wir nicht mit verhältnismäßigen Maßnahmen geködert haben, den wir auch jetzt noch sagen können, warum sagt der Bundespräsident nicht, jetzt kommt endlich, wir geben euch 100 Euro. Das ist das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Wir können jetzt nicht Leuten, die vielleicht zum Teil, denn bleibt ein gravierender Einschnitt für manche Leute, wir können jetzt nicht die, und verprellen die obendrein dann noch und machen sie noch radikaler, die aus Überzeugung sagen, nein, ich möchte das, ich ziehe mich möglicherweise so zurück, sogar völlig zurück, denen jetzt zu sagen, weil die Politik total versagt hat. Jetzt müsst ihr aber alle pflichtweise geben. Damit entlassen sie, und das erlebt man übrigens bei vielen Landesministerpräsidenten und auch bei der Bundesregierung, die entlassen sie aus einer Verantwortung, die auf sie selbst zurückfällt. Die Verhältnismäßigkeit in der Politik muss auch zum jetzigen Zeitpunkt noch alles tun, um ein ziemlich gravierendes Mittel, und das habe ich sie verstanden, als einer generellen, bevor sie eine generelle Impfpflicht durchführen.
Ich frage mich, was der größere gesellschaftliche Eingriff ist. Wir haben über die Schulschließung gesprochen. Wenn Sie mich fragen, als Bürger dieses Landes, was ist der größere Eingriff in das Wohlbefinden dieses Landes in die Freiheitsrechte, dann sage ich, Schulschließungen sind schlimmer als eine Impfpflicht.
Da haben Sie aber rührende Vorstellungen von dem, was Individualrechte im Grundgesetz sind. Jetzt werden wir ja mal richtig scharf. Ich finde das sehr interessant.
Das Recht auf Bildung.
Hören Sie mal zu, lieber Herr Frenzel. Es ist nicht ganz unerheblich, dass das Recht auf körperliche Integrität ein Individualrecht ist. Wir haben eine Verfassung, das wissen wir doch beide. Wir schätzen uns sehr, das sei nochmal gesagt, weil hier diese Schärfe haben wir ja selten, aber es muss anscheinend so diskutiert werden. Es gibt wir haben Menschen- und Grundrechte, die Individualrechte sind. Die gehen auch einer Gesellschaft oder Volksgesundheit oder Bevölkerungsgesundheit vor. Bei aller Liebe, deswegen ist diese Debatte so scharf. Es ist schon sehr begründungspflichtig, wenn ich Menschen, die zutiefst davon überzeugt sind, es geht an mich nichts ran. Übrigens können manche auch aus verschiedenen Gründen gar nicht geimpft werden. Das dürfen wir auch nicht vergessen.
Damit heißt es,
der Eingriff in die Individuelle ist nicht so ohne. Und wir müssen, und das ist mein Problem, und deswegen bin ich eben, dann werde ich ja tatsächlich zum Wutredner, bin ich im Kern schon so wütend gegenüber der Politik. Sie hätte all das vermeiden können. Sie hätte übrigens auch eine große Polarisierung vermeiden können, die jetzt nämlich Gefahr läuft zu passieren. Wenn Leute jetzt zum Beispiel mit diesem ganz gefährlichen Begriff Tyrannei der Ungeimpften, Herr Montgomery, durch die Lande ziehen, dann suggerieren sie, Tyrannei ist ein Begriff, der geht in Richtung Diktatur. Dann drehen sie das fatale Wort von Ken Jebsen, der hat seinen bösen Zun getrieben, indem er sagt, ich rufe zum Widerstand gegen die Regierung auf. Dann drehen sie den Spieß um und machen die zu den Tyrannisten, zu den Diktatoren, die sich hier, wir können es kritisieren, zum Teil aus Überzeugung, weil sie sagen, ich habe eine solche hohe Wert an Körper, ich möchte es nicht. Das können wir nicht machen. Es kann ein Mensch, um es mal konkret zu sagen, es mögen Leute in der Walachei, in Brandenburg, in der Eifel oder sonst wo leben, die niemandem etwas zuleide tun und einfach davon überzeugt sind, sie wollen sich nicht impfen lassen. Mhm. Das ist sehr schwer, denen eine kollektive Impfpflicht, und es ist vor allem deswegen so gefährlich, weil die Polarisierung
Die haben wir doch schon längst.
Was glauben Sie, was an Polarisierung noch möglich ist?
Die Polarisierung haben wir, und wir haben im Moment eine Situation, in der wir Politik und Maßnahmen unglaublich moralisch begründen.
Bin ich gar nicht dabei.
Und ich finde, einem demokratischen Rechtsstaat tut es immer besser, wenn er sich auf Regeln beruft. Und wenn wir zu dem Ergebnis kommen, und zu dem Ergebnis sind wir politisch mit ganz großer, breiter Mehrheit gekommen, Sie haben es selber auch nochmal gesagt, das Impfen ist nicht vielleicht die hundertprozentige Lösung, aber es ist die weitgehende Lösung für dieses Problem, dass man dann irgendwann zu dem Punkt kommt und sagt, ja, dann führen wir sie ein, wie die Anschnallpflicht, das wird ja immer wieder betont an verschiedenen Stellen,
ja, aber
dann ist es kein Moral. moralischer Appell mehr, sondern eine rechtliche Ordnung.
Aber lieber Herr Frenzel, bei aller Liebe, Sie bringen auch da wieder einen Vergleich, Anschnallpflicht und Impfung, ja? Das ist ein kardinaler Unterschied. Wer sich anschnallt, erfährt keinerlei Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit. Wir müssen das schon ernst nehmen. Deswegen, und jetzt finde ich das wirklich auch problematisch. Ich bin ganz dagegen, jetzt hyper zu moralisieren. Ganz im Gegenteil. Jetzt haben Sie mich ja wirklich also provoziert. Ich bin der Wutredner da meinetwegen gerne heute. Aber wir dürfen die Politik, das muss man leider so hart sagen, nicht aus ihrer Verantwortung lassen. Das hat mit Moralität überhaupt nichts zu tun. Es ist ein absolutes politisches Versagen im politischen Handwerk, dass wir eine Polarisierung, jetzt sage ich Ihnen, was mein Hauptproblem ist, die jetzt im Ansatz erst da ist, die wir bei der Notwendigkeit auch beispielsweise auf die Klimapolitik bezogen, wo ganz andere Maßnahmen wahrscheinlich zum Teil als Verzicht einer Bevölkerung vielleicht notwendig werden, vielleicht als noch viel dramatischer erleben werden, wenn da schon eine Ampel jetzt im Ansatz scheitert, dann habe ich allergrößte Befürchtung, was aus anderen Gründen dem Land zuzumuten wäre, zum Glück nicht in Form von Impfung und körperlicher Unversehrtheit, aber in anderer Weise, dass das überhaupt durchsetzt. Da befürchte ich Polarisierung ganz anderer Art und deswegen wäre ich an dem Punkt und bin ich so entschieden, die Politik muss schleunigst, warum kommt dieses Angebot beispielsweise nicht? Macht doch, werbt doch endlich um Ungeimpfte, dass sie sich impfen lassen. Es ist doch, wir müssen das doch beide statuieren. Sagen Sie mir irgendeine Kampagne, von der wir beide irgendwie in öffentlich-rechtlichen Medien zur Kenntnis gekommen haben. Fragen Sie doch mal im Deutschlandfunk, wurde im Deutschlandfunk abends um 20 Uhr oder um 18 Uhr, wurden da Kampagnen gemacht, hat die Bundesregierung nichts.
Also ich glaube, wenn wir mal zusammenschneiden würden, wie häufig hier mit unterschiedlichen Stimmen dafür geworben wurde.
Herr Lauterbach, das ist passiert.
Ich glaube, da kommt eine ganz ordentliche Bandbreite.
Warum hat die Kanzlerin nicht im Sommer, die Kanzlerin ist, wissen es beide selber, die Kanzlerin ist einmal und ziemlich merkenswert Anfang dieser Corona-Krise in Erscheinung getreten. Und man muss es mal sehr deutlich sagen, 2020, mit einer beeindruckenden Rede, die dazu geführt hat, ob ihre Autorität, dass die Leute fast schlagartig die Straßen verlassen haben. Warum ist nicht von all diesen Hochmögen und nicht zu allerletzt von Herrn Spahn, bevor er gesagt hat, wir beenden die Epidemie, warum ist da nicht ganz zentral immer wieder, wenn man den Sachstand hatte und die sind weit mehr veranlasst, ihn zu haben als wir, die wir dann doch nur Beobachter sind und auch nicht alle Corona-Experten, warum ist da nicht immer wieder genau dazu aufgerufen? Daraus, aus der Verantwortung kann man die Regierenden tatsächlich leider, und ich sage ausdrücklich leider, nicht entlassen.
So, und ab jetzt fallen erstmal keine Frauennamen mehr, denn wir reden über die CDU, lieber Albrecht von Lucke. Jetzt ist klar, es bleibt ein Männerwettstreit um den Parteivorsitz. Gestern Abend war Bewerbungsschluss. Es bleibt demnach bei Helge Braun, dem Kanzleramtsminister, dem Scheidenden, Norbert Röttgen und Friedrich Merz, von dem Sie ja glauben, hatten mir gesagt, dass er gewinnen wird.
In der Tat, das glaube ich und schon mangels besserer Alternativen. Das ist das Hauptplus für Friedrich Merz. Den wir gestern, um die Frauenfrage dann vielleicht ja doch ein bisschen einzuspielen, ich werde mir gleich den Sexismusvorwurf einfahren, aber dann fast schon ein bisschen verweichlicht, wenn ich das mal so sagen darf. Also im Fakt falsch, ja, Sie wissen, was ich meine. Also sollte dann das darf
jetzt
also
an alle. Das jetzt nicht.
Ja, wir haben mich auf so ein Niveau des Diskutierens gebracht, dass ich mich heute sogar mit einer solchen kleinen Polemik raustraue. Nein, gestern ist ja Friedrich Merz als der Mann der Sozialpolitik in Erscheinung.
Und das nennen Sie verweichlicht.
Sie wissen, was ich. Naja, ja. Das geht in Richtung dessen, was Gerhard Schröder mal als Gedöns bezeichnet hat. So, also ich will das mal deutlich sagen. Also ein Friedrich Merz als Vertreter der neuen sozialen Frage im geisterschen Sinne der 70er Jahre zu erleben, das war schon bemerkenswert. Also das hätte man von Friedrich Merz sich bis dato nicht träumen lassen. Ein knallharter Neoliberaler im Begriff der Verteidigung der freien, sagen wir es mal so, der ungeregelten Marktwirtschaft, also ohne gerade soziale Regeln. Dass der nun gestern plötzlich als Sozialpolitiker, das war schon bemerkenswert und das zeigt, dass er eins gelernt hat. Er hat eins dezidiert gelernt. Er weiß, dass er nicht mehr der arrogante Egomaniker und Egozentriker sein kann, als der er zweimal wesentlich verloren hat, der nicht Rücksicht nimmt auf die Breite der Partei. Er hat sich so breit aufgestellt mit zwei übrigens eher unbekannten Leuten, Herr Tschaja hier aus dem Osten Berlins, der jedenfalls in Ostberlin sogar ein Direktmandat, mit großer Überraschung, allerdings auch mit völligen vollen Kräften, die da investiert wurden, also als Wahlkampfmittel, gewonnen hat, als neuer Generalsekretär und einer jüngeren Frau, die auch noch für ihn antritt als die Stellvertretende. Und er hat eine Geheimwaffe und das macht ihn, glaube ich, fast unschlagbar. Das ist die Tatsache, dass er Carsten Linnemann gewinnen konnte. Carsten Linnemann ist ja gegensätzlich zu Merz eine völlig neue Generation. Er soll gewissermaßen der Spiritus Rector der Programmarbeit werden. Damit arbeitet sich Linnemann in ein Feld ein, was er bisher noch gar nicht hatte. Er ist kein Generalist, er ist ein reiner Wirtschaftspolitiker. Aber er kann als der Mann der Zukunft Merz quasi nach den jüngeren Generationen absichern. Und insofern wird Merz gegen zwei, ich sag mal ganz ehrlich, Helge Braun ein absurder Vorgang. Helge Braun ist ein Kandidat von Merkels Gnaden.
Da wollte ich Sie fragen, wie kommt, weil ich mich seit Tagen, seit dieser Bewerbung frage, Wie kommt das? Helge Braun, ein Mann, der nie ein Mann der ersten Reihe war.
Ja.
Hat da Angela Merkel gesagt, Helge, bitte, wirf da bitte den Hut in den Ring? Oder was
das, wird nicht, das wird nicht Angela Merkel alleine sein, aber dass sie damit einverstanden ist, da kann ja kein Zweifel daran bestehen. Helge Braun ist das absolute Hinterpart gewissermaßen, Entschuldigung, das ist ein falscher Begriff, aber der Hintersasse, der eigentlich der Vorsitzende als ihr Kanzleramtschef, ein kluger Arzt, gar keine Frage, auch in Corona-Zeiten sicherlich zufälligerweise in mancherlei Hinsicht am richtigen Platz, wobei es auch riesig einige Pleiten, da müssen wir uns dran erinnern, in der MPK gab, die nicht unerwähnlich auch an Helge Braun lagen, also Aufschläge, die dann diese MPK und vor allem auch die Kanzlerin massiv ins Unrecht gesetzt haben, gerade die Geschichte Ostern dieses Jahres und so weiter. Also damit will ich sagen, ja, Mediziner, sachlich, klug, aber nun wahrlich nicht ein Politiker, wie ihn sich die CDU zu diesem Zeitpunkt als leidenschaftlicher Redner und dergleichen wünschen würde. Nein, Helge Braun ist natürlich, so muss man ihn lesen und so wird er auch gewertet, das letzte Aufgebot der Merkelianer, die direkt versuchen, damit ein Angebot zu machen, zu sagen, also ein Merz-Verhinderungs. Merz würde sagen, das ist das Establishment, das mich verhindern will, also gegen die Basis gesprochen. Und das kann meinem Eindruck nach nur schiefgehen, übrigens auch deshalb, weil das die Union, das muss man auch aus sachlichen Gründen sagen, eigentlich gegenwärtig nicht braucht. Die Union braucht einen schlagkräftigen Parteivorsitzenden, der gerade die FDP, wir führen mal den Blick zurück, die FDP ist der nicht geringste und nicht unerheblichste Gegner.
Das wäre nämlich meine nächste Frage an Sie, was das denn eigentlich vom Kurs her bedeutet. Denn wir sehen in der Tat, da ist eine Ampel am Werden, in der die FDP ganz offensichtlich nicht unerheblich den Kurs mitbestimmt. Das heißt, diese Mitte-Links-Regierung wird wahrscheinlich deutlich in der Mitte sein. Und wir haben eine AfD auf der anderen Seite. Ganz schön eng, oder? Für eine Union?
Absolut. Und das ist das Kardinalproblem für diese Union. Sie muss, und das ist der springende Punkt, sie muss versuchen, das, was sie über 16 Jahre besetzt hat, nämlich die Mitte. Jeder Parteitag von Angela Merkel war beschrieben mit zwei Worten, die Mitte. Und es ist ihr in der Tat ja auch zum Teil gelungen. Es ist ihr die liberale Mitte zu gewinnen gelungen mit ihrer eher liberalen Position. Und sie hat, deswegen kann man das auch als einen progressiven Neoliberalismus nennen, sie hat durchaus wirtschaftsaffin die FDP-Punkte, die wirtschaftsnahen Punkte gefunden. Also mit dem Begriff von Nancy Fraser. Progressiv sowohl in liberaler, in bürgerlicher Hinsicht, gleichgeschlechtliche Ehepartnerschaft und so weiter. Das gilt es jetzt für Merz zu garantieren. Aber jetzt kommt der Punkt. Er muss natürlich, und das ist ganz wichtig, der FDP, die jetzt schon dezidiert den Anspruch erhoben hat, wir sind die Mitte. Das war Christian Lindner gegenüber Röttgen in der Sendung bei Ilner. Er sagte dezidiert, wir sind doch jetzt die Mitte. Und hat er auch in einem großen Leittext in der FAZ geschrieben. Wir sind gewissermaßen die Vertreterung der ökonomischen Vernunft, die dafür sorgen, dass bei Rot-Gelb-Grün oder Rot-Grün-Gelb die Tassen im Schrank bleiben. Mit Karl Schiller, dem alten SPD-Finanzminister, gesprochen. Damit will ich sagen, er wird versuchen, die FDP stark an dem Platz zu markieren, damit sie sorgt, wir sind die Sachwalterin. Und da muss Merz natürlich attackieren. Das macht übrigens, und das macht es so spannend, auch mit Blick auf unsere vorherige Debatte, auch da geht ja die CDU mit einer Brutalität zum Teil regelrecht auch gegen die FDP vor. Wenn Sie sehen, was Hendrik Wüst macht gerade gegenwärtig, der sich ja als erster und zu Recht
neuer
Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen massiv unter Druck, weil die SPD weit vorbeigezogen ist unter dem Gesichtspunkt der Schlappe von Laschet. Wüst hat sofort jetzt geschossen. Er ist die treibende Kraft gegen das Corona-Papier jetzt, das neue Infektionsschutzgesetz. Er sagt zuallererst, wir müssen hier eine neue Notlage durchbringen, gerade gegen die FDP gerichtet, die mit ihm in der Koalition ist. Also die FDP ist der Hauptwiderpart und da ist natürlich Merz meinem Eindruck nach schon der richtige Mann. Da kann ein Herr Röttgen, weil wir den noch gar nicht angesprochen, der ökologisch affin sein will, doch nicht ernsthaft geltend machen, dass er den Grünen ein paar Stimmen abnimmt. Die CDU-CSU wird nicht wegen der Ökologie primär gewählt werden. Nein, sie muss ihre Kerngebiete besetzen. Das versucht Merz. Und wenn er nicht noch einmal so eine schlechte Rede hält wie bei den letzten Parteitagen, übrigens, das muss er ja diesmal gar nicht, weil es keine Parteitage gibt, die Basis entscheidet. Also normalerweise müsste Friedrich Merz, mit der Breite müsste er gewinnen.
Eigentlich braucht man gar keinen Wahlkampf, denn zumindest zwei
der
dreien kennt man. Eine Frage noch, gerade auch mit Blick auf die Corona-Politik, weil Sie es angesprochen haben. Auch jetzt eben gerade im Bundestag hat die Unionsfraktion gegen das Bundesinfektionsschutzgesetz gestimmt und macht damit ja was. Also früher, glaube ich, der Begriff stammt von der Union, ne? Vaterlandslose Gesellen. Ist die Union jetzt schon so aus der Verantwortung raus, dass sie sich einfach auch nicht mehr verantwortlich fühlt? Und absurderweise, paradoxerweise ist sie ja noch halb in der Verantwortung.
Ja, das ist doch rührend, was Sie jetzt sagen. Sie machen ja quasi, das ist schön, dass Sie den Überbau der Ampelisten gewissermaßen mitmachen. Die Union sagt doch was anderes. Wir haben ein anderes Angebot. Wir machen euch das Angebot, ihr müsst nur die epidemische Lage nationaler Tragweite verlängern. Also das heißt, das ist die Moralisierung, die völlig, völlig falsch ist. Sie machen ja ein Angebot, sie sagen, wir haben einen anderen Plan, ihr müsst euch ihm bloß anschließen. Die große Frage wird sein, und das ist jetzt die mediale Auseinandersetzung. Wer rennt dabei, um den Begriff nochmal aufzunehmen, gegen die Wand? Oder, wie sagte wieder das so schön, er hat einen anderen Begriff, genau, wer rennt in die vierte Welle? Die große Frage geht doch nur darum, wer wird sich am Schluss verantwortlich durchsetzen? Ich bin mir da keineswegs sicher, vielleicht muss die Union auch zurückziehen, aber dass die Union erstmal völlig berechtigt berechtigt ist und mit guten Argumenten, darüber haben wir am Anfang diskutiert, zu sagen, nein, wir halten diesen Weg für den falschen, wir wollen die Verlängerung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Das ist doch ein völlig legitimes ein Vorschlag, sogar eigentlich gerade im Sinne, wir haben es gesagt, der Debatte, wie Sie es gefordert haben, im Bundestag und Parlament und Bundestag, völlig legitim.
Ich merke schon, wir kommen wieder auf diesen Pfad. Ich erinnere nur, wie die Grünen sich verhalten haben in der letzten Wahlperiode in der Opposition und dann nicht diese Wenn-Dann-Bedingung gestellt haben, sondern gesagt haben, wir tragen jetzt gemeinsam mit Verantwortung.
Ja, das ist aber, Sie überhöhen, die CDU-CSU entzieht sich. Es ist schön, dass Sie jetzt in parteipolitischer Hinsicht durchaus, ich will das ja verstehen, Sie wollen der Ampel nicht da alles so schwer machen. Ich würde es übrigens liebend gerne auch nicht tun, aber wir müssen doch akzeptieren, dass die Union ein anderes Angebot macht. Sie sagt doch nicht, dass wir nicht mitmachen. Und die Grünen werden sich so manches Mal natürlich auch gefragt haben, ja, bei aller Liebe und Unterstützung des Teams Vorsicht der Regierung, auch das fällt ein Stück weit auf die Grünen zurück. Die Frage ist doch eher die, warum seid ihr denn jetzt, das ist die Frage der CDU, warum schert ihr denn gerade jetzt aus, wo die Lage so dramatisch ist, während der ganzen zwei Jahre habt ihr immer zugestimmt und plötzlich wollt ihr die epidemische Notlage beenden? Also das ist nicht ganz, also insofern, hier stehen wirklich zwei inhaltliche Angebote gegeneinander und das ist keine Frage der Moral.
Wir schauen weiter auf die Agenda dieses Tages und da gibt es verschiedene Gründe, über die Lage an der Grenze zwischen Belarus und Polen zu sprechen. Heute reist der noch Innenminister Horst Seehofer nach Polen. Ziel: Solidarität demonstrieren mit dem EU-Partner. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat der Bild ein Interview gegeben, hat da auf die Frage, wie groß er die Gefahr eines Krieges einschätze, gesagt, er hoffe, Belarus mache nicht den einen Schritt zu viel. Albrecht von Lucke, Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Ich würde sagen, Abwiegelung klingt anders, ne? Also wie schätzen Sie das ein? Ist da wirklich Kriegsgefahr in der Luft?
Naja, zumindest muss man feststellen, das ist ja der Ausgangspunkt der Angelegenheit, dass das, was Lukaschenko, und das führt übrigens auch zu unserem alten Thema zurück, immer unterstützt von Putin. Keinen Schritt würde Lukaschenko in einer solchen geopolitischen Angelegenheit brisantester Art unternehmen. Übrigens, derweil übrigens Fallschirmjäger nicht weit von der Grenze, auch weißrussischen Grenze, Übungen durchführen. Lukaschenko testet zumindest absolut sowohl die weichen Stellen dieser EU aus, ob aus eigener Schwäche, in die Tatsache, dass Flüchtende an die Grenze, der polnischen Grenze buxiert werden, die damit direkt ja ein Stück weit das, was Staatsgebiet eines anderen EU-Mitgliedes ist, beeinträchtigen. Das ist eine Form der, nennen wir es durchaus, Aggression, die gefährlich ist. Wenn allerdings, ich warne ausdrücklich davor, mittlerweile schon von hybrider Kriegsführung gesprochen wird, dann erleben wir durchaus eine ganz gefährliche rhetorische Aufrüstung auch. Das ist natürlich noch keine Kriegsführung. Ein bisschen geht es in die Richtung, wenn Morawiecki sagt, da droht Kriegsgefahr. Natürlich kann sich aber, das muss man hart sagen, ich würde das also deswegen auf keinen Fall als Kriegsakt bezeichnen, weil damit gerät man schon in eine gefährliche Spirale. Aber doch eins ist doch ganz klar, wenn man sich die Bilder angeguckt hat und weiter ansieht, wo Flüchtende dann wiederum von polnischen Militärgrenzposten zurückgeschickt wurden, alles zum Teil mit Waffen im Anschlag, auf der anderen Seite die weißrussische Seite ständig die Waffe im Anschlag, dann kann man sich durchaus vorstellen, dass in einer solchen Situation auch mal ein Schuss fällt und etwas unbedacht passiert, was dann tatsächlich den einen Schritt weitergeht. Also damit will ich sagen, die mögliche militärische Eskalation ist dabei immer im Raum. Das heißt noch lange nicht, dass sich das Lukaschenko oder auch Putin unterstellen würde. Aber eines ist doch ganz evident. Diese Strategie, die Putin auch in der Ukraine angewandt hat, mit den weichen Stellen einer EU zu spielen, mit den ganz großen Angriffsflächen, also dort Politik auch aus eigener Schwäche, weil er militärisch auf keinen grünen wirtschaftlich auf keinen grünen Zweig kommt, ist evident. Also er versucht hier eine EU, die ohnehin in einer Zerreißprobe ist, an ihren weichen Stellen, nämlich Menschlichkeit auf der einen Seite, was passiert mit diesen Menschen, gegen den Wunsch der Polen zu einem sicheren Grenzschutz an die Wand zu spielen.
Albrecht von Lucke. Es gibt viele Fragen, die sich an dieser Stelle noch stellen, aber ich ahne, wenn ich eine stelle, möglicherweise diskutieren wir dann wieder.
Ich hoffe doch,
und dann müsste ich wie Thomas Gottschalk beantragen, dass ich hier die Sendezeit unbegrenzt verlängern darf. Insofern sage ich an dieser Stelle, Albrecht von Lucke, ganz herzlichen Dank für den Besuch hier heute im Deutschlandfunk Kultur.
Es war mir eine Freude, hoffentlich auf bald, lieber Herr Frenzel, danke.